Also erstmal möchte ich dazu sagen, dass ich nichts davon halte, dass Entrepreneure oder Businessleute einfach immer sagen, alles ist rosy. Ja, und dann irgendwie 18-, 19-jährige Kids dann irgendwie sich selbstständig machen und dann in ihr Vermächtnis oder in ihre Verdammnis laufen. Das heißt, ich finde es auch wichtig, dass man über die sehr positiven Dinge spricht des Businesses, aber auch über die Sachen, die halt einfach challenging sind. Und das habe ich mir so ein bisschen auch zur Aufgabe gemacht, dass ich halt einfach sehr offen bin und sehr objektiv bin. Was ja gar nicht heißt, dass ich irgendwas bereue. Ja, es heißt ja nur, dass es halt einfach challenging ist. Ja, und ich kann dir eins sagen, es gibt in Ho Chi Minh City eine Nike Factory, oder eine Factory, die normalerweise Nike produziert. Die haben über Jahrzehnte 60 Millionen Paar Schuhe produziert, jedes Jahr. Dieses Jahr 0 Paar von 60 Millionen kommt. 40.000 Leute über Nacht entlassen. Und das bedeutet, oder der Grund dafür ist, dass die Läger, die globalen Läger, einfach speziell von den Major Brands so bumsvoll sind, dass sie halt einfach zurückfahren.
Lieber Felix, schönen guten Abend.
Olli. Ja, bei mir ist ja noch Nachmittag, ne? Aber bei dir ist schon Nacht. Ist mal wieder so ein Nacht-Podcast geworden. Und unser Gast Till Juggler ist, glaube ich, bis Mitternacht in seinem Büro geblieben für uns. Das, also, habe ich echt Respekt vor, nachdem ich ja sehr, sehr kritisch war gegenüber diesem Podcast. Und vor allem deswegen, weil ich keine Ahnung von dem Thema habe. Das heißt, ich konnte meine übliche Oberlehrerschleue überhaupt nicht anwenden und habe gesagt, das können wir nicht machen. Es geht nämlich um Schuhe, um Turnschuhe, und du kennst dich da super aus. Du hast bestimmt auch schicke Schuhe an für den Podcast, oder? Habe ich dich gar nicht gefragt.
Ja, ich habe New Balance 550 an.
Keine Ahnung, was das ist.
Ich weiß genau, wo ich die gekauft habe. Die habe ich in Valencia in so einem Sneaker-Store gekauft. Ich gehe super gerne Sneaker kaufen und dann auch immer so an ganz bestimmten Locations. Habe quasi zu jedem Schuh so eine kleine Kaufhistorie. Was trägst du eigentlich heute?
Ach. Hä? Nasse Socken, weil ich durch einen Regensturm mit dem Fahrrad hierher gerast bin, die ganze Westside rauf, also am Hudson entlang, mit so einem E-City-Bike, so einem Share-Bike, und habe es gerade noch in meine Podcast-Cave geschafft. Also das passt aber auch sehr gut, weil ich wirklich von dem Thema keine Ahnung habe, und wir haben das ja jetzt hinter uns, das Gespräch, und ich bin dir so dankbar, dass du Till eingeladen hast. Ich habe so viel gelernt, der hat mir wirklich so einen Sneaker-Grundkurs gegeben. Was hast du denn von ihm gelernt? Was wusstest du noch nicht? Du kennst ihn ja ganz gut.
Die ganze Backstory mit Kanye West ist natürlich das, was er erzählen konnte. Das fand ich natürlich spannend. Ich habe auch erfahren, dass er mit Beyoncé Schuhe gemacht hat. Insgesamt hat er so fast 2000 Sneaker-Collabs gemacht. Ich habe ihn auch deswegen eingeladen, er lebt ja nicht in Amerika, sondern in Deutschland, macht aber viele Kollaborationen und hat 11 Jahre bei Adidas gearbeitet und die natürlich immer im amerikanischen Raum waren und da auch kulturell einen großen Impact hatten. Und das fand ich halt spannend, auch so die Geschichte dahinter und das, was er quasi jetzt gerade baut mit Flowers, also Flowers for Society, seiner neuen Sneaker-Brand. Und ich fand es ehrlicherweise total ehrlich, das Gespräch, weil er nicht von denen die ganze Zeit gesagt hat, wie toll alles ist, sondern auch wie verdammt hart alles ist gerade.
Ja, brutales Business. Ja. Und ja, ich habe da auch wahnsinnig viel gelernt. Also wie gesagt, ne, bin da komplett, ich habe gar keine Ahnung von dem Thema. Und ich glaube, jeder, der sich auch nur ansatzweise schon mal gefragt hat, warum stehen eigentlich in New York und anderen großen Städten auf der Welt so viele Leute Schlange, um einen neuen Schuh zu kaufen? Für alle die ist das ein super Podcast. Und für alle, die sich vielleicht auch fragen, ist das nicht alles Plastikmüll, was ich da am Fuß habe, ist das ein super Podcast? Und für alle, die sich vielleicht auch fragen, ach, Adidas, das ist ja in meiner Heimat, Adidas, da wird man doch sicher gepampert bis zum Umfallen. Warum geht man da raus und startet seine eigene Schuhfirma? Das ist doch Wahnsinn. Für alle, die sich sowas fragen, für die ist das auch ein super, super Podcast. Also echt spannend, auch wenn es natürlich Olli streng genommen, Wunderbar Together, jemand ist, der hauptsächlich in Deutschland lebt heute. Das lasse ich dir mal ausnahmsweise durchgehen. Und gehe jetzt auf leisen Sohlen raus und schicke euch alle in den, hoffentlich mit angezogenen Schnürsenkeln, in diesen Podcast. Es ist wirklich ein krass ein krasser Einblick in eine Industrie, die wir hier im Podcast noch nie hatten, Olli. Und deine, deine Dad-Barbecue-Schuhe, das ist ja auch ein Begriff, den ich gelernt habe, Barbecue-Sneaker, die verzeih ich dir jetzt auch, ja, wenn du die anhast.
Ja, das haben meine lieben Kollegen zu mir haben das gesagt, jetzt, Olli, jetzt trägst du richtige Dad-Schuhe. Danach habe ich mich nie wieder getraut, die anzuziehen. Noch was anderes muss ich muss noch ganz kurz was loswerden. Und zwar, ja. Wir sind jetzt, ich weiß gar nicht, which, seit 4 Wochen sind wir auch nicht nur auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google und allen Amazon Music verfügbar, sondern auch seit neuestem bei RTL Plus.
Yes.
Und das möchte ich an der Stelle auch mal erwähnt haben. Also, wer kein Spotify hat, kein Apple, kein Podigee nutzt, der kann auch zu RTL Plus gehen und uns dort hören. Werbeblock beendet, Felix.
Sehr gut. Nicht nur Harry Potter, nicht nur Champions League, auch Wunderbar Together gibt es jetzt bei RTL Plus. Sehr cool. Danke dir, Olli, und let's run, let's roll. Till Chakla für euch. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Till Jaklak. Till, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf die nächsten Minuten.
Till, du sitzt so ganz entspannt. Wo gerade?
Ich bin tatsächlich in Hamburg mal wieder. Also da ist unser Headquarter und auch die Wohnung. Und bin hier ganz alleine im Office. Alle sind abgedüst. Well deserved. Easter Break. Und ich hänge jetzt hier und freue mich natürlich extrem mit euch zu sprechen.
Ja, und ich wollte gerade fragen, ist das Office feuersicher? Weil Olli, hi Olli, grüß dich.
Hallo.
Olli, du hast letztes Mal, hast du gesagt, wir müssen heute Till treffen. Und dann saßen wir da mit Till und plötzlich sprang Till auf und war weg. Was war passiert?
Ja, ich glaube, ihr habt es gehört, gab einen Feueralarm. Und ja, da geht man ja tendenziell erstmal raus, weil man ja denkt, das könnte ernst sein. Ja, und dann stand ich halt irgendwie 1,5 Stunden im Regen, im Hamburger Nieselwetter, Nieselregen. Und dann hat sich das erledigt und deswegen sprechen wir heute. Heute ist wieder Nieselregen, aber kein Feueralarm.
Aber es hat nicht gebrannt, also nur um das auch mal für alle klarzustellen, die sich Sorgen machen um dein Büro.
Nee, alles gut, also alle Schuhe sind noch da.
Die haben dir das aber nicht gesagt vorher.
Ja, der Hausmeister sagt mir schon viele Sachen, aber ich vergesse auch viele Sachen, deswegen liegt die Schuld bei mir.
Warum hast du Till vors Mikrofon gezwungen, Olli?
Weil ich das mag, was er macht seit Jahren, und Till ist auch viel in Amerika, hat viele Kollaborationen gemacht, das wird er uns hoffentlich noch erzählen, und hat, ich glaube, insgesamt, ich habe es mal gelesen, 2000 Sneaker-Kollaborationen gemacht. Viele davon in Amerika, und hat ganz, ganz viel mit der amerikanischen Kultur gemacht. Und ich weiß, er ist nicht derjenige, der in Amerika wohnt, aber ich finde es super spannend, was er macht. Ich musste dich erstmal so ein bisschen als Non-Sneaker-Hat an die Materie ranführen. Das war allein schon eine Challenge, Till.
Aber sag doch mal, also ich trage gerade nasse Socken, weil ich komme gerade vom Fahrrad. Ich bin die ganze Westzeit hochgerast, um pünktlich zum Podcast hier zu sein. Was hast du denn an, Till? Was in welchen Schuhen stecken deine Füße?
Also meine Socken sind trocken.
Sehr gut.
Also damit schon mal angefangen, First Layer. Und habe um diese Socke rum, habe ich einen Sneaker, der von mir selbst gebaut wurde. Vielleicht ein ganz kleiner Exkurs. Ich mache jetzt über 20 Jahre Sneaker, Street Fashion, ganz lange bei New Balance gewesen, noch länger bei Adidas, und habe im November 21 eine eigene Brand gebaut, und dementsprechend trage ich natürlich jetzt nur noch meinen eigenen Stuff.
Jetzt kannst du den für alle beschreiben, die ihn nicht sehen können. Wir sehen ja auch über Videoconferencing hier dich nur als Che Guevara, also dein Kopf und den Ausschnitt von deinem Pulli. Wie sieht denn dieser Schuh aus, den du anhast?
Also ich kann ihn euch tatsächlich mal zeigen. Also ich habe tatsächlich den Schuh neben mir. Und zwar ist das ein relativ progressiver...
Warte mal, also für alle, die uns ja jetzt hier nicht sehen können. Also ich habe gerade was sehr Weißes gesehen mit so einem Art... Olli, wie würdest du das beschreiben? So eine Art Wellenmuster an der Seite.
Genau, viele sagen, dass das so ein bisschen 3D-Drucker-Sohle ist. Ich glaube, jetzt schlägt der Till mich. Aber... Das ist, glaube ich, auch das erste Modell, oder? Das ist nicht der Seed One, den du gerade gezeigt hast, sondern?
Nee, genau, das ist also korrekterweise der Seed 2, also die zweite Silhouette, die wir gebaut haben. Die erste Silhouette ist der sogenannte Seed 1, der ähnlich progressiv ist. Der erste Schuh, den
wir... Was heißt denn progressiv?
Ja, ich glaube halt, wenn es um die Form geht, um die Proportion, halt sehr aggressiv, sehr, sehr neu, sehr, sehr futuristisch, sehr innovativ. Und weniger klassisch.
Also mich hat es ein bisschen an Mondlandschaft erinnert oder an so eine, an so Brandung, wo die Wellen ranschlagen, was ich jetzt von der Seite, von der Sohle gesehen habe. Also man sieht irgendwie so Wellenform ist sehr rau, es geht in die Breite, und oben sitzt Cord drauf. Habe ich das richtig verstanden?
Man muss halt so ein bisschen, vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also die Leute kennen mich eigentlich für die Schuhe, die ich für Adidas gebaut habe oder bauen durfte. Und die größten Schuhe waren eigentlich Lifestyle-Running-Schuhe. Ja, und dementsprechend, klar, war es für mich halt eigentlich relativ logisch, dass wenn ich eine neue Marke gründe, dass der erste Schuh im Prinzip in dieser Kategorie lebt. Also sehr komfortabel, irgendwie schon so ein Touch von Retro-Running-Meets futuristische Sohlensprache oder Design-Identität. Und ich wusste natürlich schon, wer mir folgt und wie meine Community aussieht. Dementsprechend habe ich denen natürlich auch genau das gebaut, was sie erwartet haben.
Okay.
Obwohl vielleicht der Markt was anderes gesagt hat. Also der Markt hat sich so gerade so ein bisschen Richtung Classic orientiert. Und ich habe aber dennoch das Produkt so gebaut, wie es eigentlich immer im Kopf hatte. Und was für mich halt einfach eine riesengroße Herausforderung war, die hatte ich bei Adidas nie, war, dass ich ja im Prinzip einen Schuh bauen musste, designen musste, ohne jegliche Historie. Ja, also wenn du bei Adidas einen Schuh baust, dann gehst du halt ins Archiv und guckst dir halt an, was gab's früher. Dann identifizierst du einen Schuh, der dir gefällt, der irgendwie so ein bisschen auf den Brief passt, auf den Market Need, auf den Consumer Need. Und dann nimmst du den Schuh, entweder bringst ihn 1:1 zurück, oder du bringst ihn fast so 1:1 zurück, indem du halt einfach neuen Leisten oder neue leichte Proportionen adjustierst. Oder du nimmst halt einfach die Design-Identitäten, wie zum Beispiel wir gemacht haben im Adidas NMD, wo wir halt drei Schuhe genommen haben aus dem Archiv und einen neuen Schuh draus gebaut haben. Das Problem ist nur, wenn du halt eine neue Brand hast und nicht mal zu dem Zeitpunkt ein Markenlogo hattest, war es relativ schwierig herauszufinden, wo man anfängt. Und dann haben wir eigentlich alles rationalisiert und die Subjektivität rausgenommen und haben im Prinzip geschaut, okay, alles klar, was ist die sogenannte Buying Intention Number One worldwide im Footwear Market? Das ist Komfort.
Die Buying Intention Number One im Footwear Market. Also du sprichst ja eigentlich mehr Englisch als Deutsch in dem Geschäft. Du sagst auch Sneaker und nicht Turnschuh. Woran liegt das?
Ja, eigentlich sage ich immer Turnschuh, aber Turnschuh, wenn ich mich mit Deutschen unterhalte, hört sich es immer so alt an. Und nur die Turnschuhleute, die verstehen, was ich damit meine. Deswegen sage ich tendenziell immer Sneaker.
Und wie spricht man denn eigentlich die Brands, die Marken von den Turnschuhen richtig aus? Also bei Adidas zum Beispiel, wie sagt man denn zu jemandem, der in den USA wohnt, Adidas?
Adidas.
Adidas.
Wenn du als Deutscher hinkommst, sagst du Adidas.
Adidas, ja, schwierig. Und bei, wie ist es Nike oder Nike? Wie spricht Nike. Man die richtig aus?
Nike. Genau, wenn du jetzt halt in Hamburg irgendwie auf dem Jungfernstieg bist, wird es wahrscheinlich Nike ausgesprochen.
Und die mit dem N?
Die Amerikaner sagen New Balance.
New Balance, nicht New Balance.
Und die Deutschen sagen New Balance.
New Balance. Okay, das muss ich alles noch üben, Olli.
Ist auch völlig egal, weil wir sprechen ja über Flowers for Society, meine Brand. Das ist relativ einfach, egal wo du bist.
Du hast bei New Balance gearbeitet, bei Adidas und hast jetzt Flowers for Society. Warum heißt es Flowers for Society und nicht Tilshoe?
Also weil ich, glaube ich, sowas niemals machen könnte, dass ich meinen eigenen Namen auf den Schuh schreibe. Aber nee, es ging halt viel mehr so um diese Meta-Ebene. Also wir wollten halt schon irgendwie eine Brand bauen, die rund um das ganze Thema Giving Back handelt, dass wir halt wirklich irgendwie was bauen, was einen tieferen Grund hat, eine tiefere Substanz hat oder mehr Substanz hat, als viele andere Brands hier draußen gibt. Und wir haben halt relativ lange überlegt und auch relativ lange gebrainstormt, wie wir das Brand nennen. Ich sag mal so gefühlt zwischen 350 und 500 Namen versucht zu clearen über DPMA, über das
Markenamt, oder?
Register beim, beim Marken- und Patentamt viele Sachen, also ganz viele Sachen durchgefallen, weil natürlich in der sogenannten Nizza-Klasse, ja, wo man Schuhe anmeldet, da läuft auch Apparel rein. Die Nizza-Klasse 27, ja, da meldet man im Prinzip dann die Patente an für Apparel und Footwear und dadurch.
Es hat nichts mit Nizza zu tun, sondern das ist eine Abkürzung.
Nee, ist einfach nur eine Kategorie. Also es macht natürlich einen Unterschied, ob du jetzt einen Brandnamen anmeldest, den es vielleicht im Footwear-Bereich gibt, aber du willst halt irgendwie, keine Ahnung, ja, einen Fast-Food-Chain bauen.
Was hätte dir denn besser gefallen als Flowers for Society?
Ich kann es dir gar nicht sagen, ehrlich gesagt, weil wir uns relativ schnell verworfen haben. In dem Moment, wo die Client stand, haben wir schon irgendwie dann weitergemacht. Aber was wir halt dann schon überlegt haben, okay, wir wollen ja schon irgendwie ein Stück weit auch der Community zurückgeben. Wir wollen auch hinten raus, wenn die Marke groß genug ist, wollen wir natürlich auch Geld zurückfließen lassen an die Leute, die die Brand bauen, die Produkte bauen, in dem Falle in Vietnam, in Saigon. Und wollen halt Gutes tun. Und dementsprechend haben wir halt immer über diese Giving-Back-Mentality gesprochen. Und ich habe halt die ganze Zeit überlegt, okay, alles klar, was bedeutet das denn? Also was könnte denn dieser visuelle Anker sein oder diese Geste sein oder dieses Objekt sein, was im Prinzip genau das versinnbildlicht? Und bin dann auf eine Blume gekommen, weil es halt natürlich irgendwie schön ist, eine Blume zu verschenken, aber es auch natürlich auch genauso schön ist, eine Blume geschenkt zu bekommen. Und dementsprechend bin ich dann auf Flowers hängen geblieben und dann dadurch, dass wir halt natürlich irgendwie schon die Welt erobern wollen und die Gesellschaft überraschen wollen, begeistern wollen, sind wir dann halt auf Society gekommen und dementsprechend hat es sich dann zusammengesetzt, haben es gecheckt, DPMA, es ging durch und dementsprechend war es halt dann relativ schnell.
Blumen für alle.
Ja, am Ende des Tages ist es so, also die Leute, die Kunden sagen halt entweder FFS oder Flowers, da gibt es halt wenige Leute, die den Namen komplett aussprechen, das ist aber auch alles gut, das ist alles okay für uns. Bei uns ist halt die Abkürzung von Flowers for Society FFS halt auch irgendwie sexy, weil es halt im Englischen halt for fuck's sake bedeutet, was irgendwie auch wieder irgendwie so ein bisschen so unser Mindset widerspiegelt. Wir geben halt häufig einen Scheiß auf vieles.
Eine Frage habe ich, du hast eben so schön die Sneaker gezeigt, wir zeigen die auch später auf Instagram nochmal. Aber was das Besondere ist, Felix hat es auch
noch besser, noch besser, Olli, wir verlosen welche.
Oh ja, das ist, das haben wir vor, jetzt auch angekündigt hier im Podcast. Wir werden 3 Modelle, nee, was haben wir gesagt? 8000 haben wir gesagt, oder? 8000.
8000.
Also irgendwas zwischen 1 und 8000.
Genau, wir werden 3 Modelle auch verlosen an unsere Community. Da ist der Till hat dem zugestimmt. Das ist super. Vielen Dank an dieser Stelle. Nein, aber was das Besondere ist, ist, diese wellenförmigen, dicken Sohlen. Und da habe ich mich gefragt, wo hast du dich da inspirieren lassen? Weil das ist ja schon typisch für jeden Schuh, den du rausbringst, ne?
Ja, also jetzt auf jeden Fall mit Flowers, ja. Also genau. Ich habe viel Schuhe in der Vergangenheit gemacht. Die waren halt immer in irgendeiner Art und Weise anders. Aber wir haben natürlich schon irgendwie so eine Identität und so eine Handschrift, ja. Also es ist ja logisch, dass wenn wir anfangen zu denken, bei Default haben wir halt natürlich schon irgendwie so, ja, so eine, einfach so eine Handschrift, wie wir an Designs rangehen. Was für mich halt viel, viel wichtiger war, wie ich es vorher schon gesagt hatte, für uns war es halt einfach wichtig, dass wir gar nicht so uns abhängig machen vom Design, sondern es war viel mehr ein Schuh bauen, der halt einfach die Leute begeistert, indem er halt ultra komfortabel ist. Und es gibt halt ganz viele weiche Schuhe im Markt und der, ich sag mal, normale Konsument denkt, weich ist gut, ja, aber weich ist nicht gut. Weich ist genauso schlecht wie hart. Nämlich wenn du einen Schuh hast, der zu weich ist, ja, gibt es ja auch viele Schuhe im Markt, auch weiß ich was, ja, ob es eine Midsole-Technologie wie Boost ist oder ob es die Crocs sind oder was es auch immer ist, dann haben natürlich schon viele Leute Probleme nach 3, 4, 5, 6 Stunden, weil es halt einfach zu weich ist, ja. Und der Muskelapparat einfach dann teilweise anfängt zu schwächeln und der Schuh halt nicht so supportet, wie er sollte. Das heißt, Komfort ist eine Balance zwischen Stability und Cushion, also Stability und Dämpfung. Und dementsprechend haben wir einen Schuh gebaut, der aus 2 Teilen besteht oder eine Midsole, die aus 2 Teilen besteht, was sehr, sehr unique ist da draußen. Das gibt's eigentlich so in der Art und Weise nicht. Das heißt, wir haben im Prinzip, das, was du siehst, ist eigentlich nur das Chassis, also der Frame, also der Rahmen, ja, der natürlich schon komfortabel ist und durch die Löcher natürlich auch einen ultra krassen Komfort bedeutet, aber auch im Prinzip den Konsument so ein bisschen in Form hält. Mhm. Und ich kann das auch gleich mal zeigen. Ich kann euch mal ein Bild schicken, auch für Instagram hinten raus. diese Filme auch bei uns auf Instagram. Es ist im Prinzip ein Two-Piece Construction, wo wir halt sagen, ey, das ist das Chassis, der Rahmen. Mhm. Und da drin liegt im Prinzip ein Cushion-Pad, also ein Dämpfungselement, was von vorne bis hinten durchgeht, was dann dementsprechend natürlich den Komfort bedeutet, aber durch diesen Rahmen geht halt das Dämpfungselement nicht unkontrolliert nach links oder rechts, sondern bleibt halt genau da, wo es halt sitzen soll, nämlich in dieser Cavity, also in dieser Aussparung, ja, und gibt halt in dem Moment halt natürlich dem Konsumenten den ultimativen Komfort, aber natürlich auch auf der anderen Seite die nötige Stabilität und, was heutzutage natürlich auch wichtig ist, die Langlebigkeit, ja, weil natürlich die Konstruktion halt einfach langlebiger ist als neue Midsole-Foams, die es da draußen gibt, die halt sehr, sehr weich sind, aber halt auch sich relativ schnell abreiben.
Also das heißt, Nachhaltigkeit bedeutet bei dem Schuh, um jetzt mal den Pitch zu vollenden, ihr verwendet keine tierischen Materialien mehr, kein Leder, kein gar nichts. Und vor allem sorgt ihr aber auch dafür, dass das einfach länger hält als so ein 50-Euro Durchschnittssneaker, den ich irgendwie nach einem halben Jahr durchgelaufen habe.
Also genau, also für uns ist halt vegane Materialien, ist für uns schon fast ein Hygienefaktor. Also ich könnte niemals normales Leder verarbeiten, weil es halt einfach falsch ist. Ja, also es gibt halt heutzutage weitaus, also mindestens genauso gute Alternativen, die genauso gut aussehen, genauso gute Performance-Eigenschaften haben wie normales Leder. Aber das ist für uns nur so ein bisschen die Kür. Also wir fangen halt noch viel früher an. Und zwar sagen wir halt, wir produzieren erstmal nur das, was nachgefragt ist. Weil natürlich schon auch in meiner Vergangenheit wurden Sachen gemacht, wo Übermengen produziert wurden, um halt irgendwelche Business-Ziele zu erreichen. Man wusste vorab schon, okay, das wird sich nie abverkaufen. Und wurde dann am Ende des Tages irgendwo in einem Graumarkt sind die Schuhe verschwunden. Oder halt auch die Übermengen oder Überhänge halt in den Factories an Materialien wurden verbrannt. Und davon wollte ich eigentlich auch weg und wollte damit nichts mehr zu tun haben. Und dementsprechend sind wir auch über Production on Demand sind wir halt in den Markt gegangen, also nur das, was auch bestellt wird. Was natürlich einfach unglaublich schwer ist zu halten, ja, wenn man auch das Business skalieren will. Das heißt, wir versuchen jetzt gerade so ein bisschen die super Balance zu finden oder die perfekte Balance zu finden zwischen Pre-Order und aber auch natürlich auch On-Stock-Ware, wobei wir halt versuchen natürlich die Community zu involvieren. Das heißt, in dem Moment, wo der Schuh bei uns im Markt ist, haben wir schon 80% verkauft. Und dann haben wir halt nur noch 20% Puffer, die wir dann halt relativ schnell auch abverkaufen.
Mhm. Hilf mir das mal zu verstehen, dieses On-Demand-Model ist doch jetzt zum Beispiel Zara oder so, sagt doch auch, wir machen On-Demand-Fashion.
Ja, die machen ja On-Demand, was der Business-Developer sagt, ja. Nee, das ist ja Quatsch. Ja, also man muss ja einen großen Unterschied machen zwischen ehrlicher Kommunikation und, ich sag mal, Greenwashing.
Okay.
Kannst halt einfach nicht, wenn du 120 oder 100 Millionen Paar Schuhe produzierst, 10 Millionen Paar, also sind das nicht wir, aber kannst halt nicht 10% oder 10 Millionen oder in dem Fall auch 10% nachhaltiger, ja, grüner, veganer produzieren und der Rest ist halt einfach ganz normal, ja. Also ich glaube halt auch so ein Unternehmen wie Zara und die ganzen Vertikalen und jetzt Zara gehört ja dann vielleicht noch zu den einigermaßen okay, da gibt's ja dann noch Shein und was jetzt noch alles in den Markt gespielt wird, wo es halt T-Shirts für 3,50 € gibt, da kann man sich halt genau überlegen, wie die Produkte in den Markt gekommen sind. Und sicherlich on demand, ja, also was natürlich Zara und H&M machen, ja, die haben Tanker in den Weltmeeren, in den Ozeanen, ja, wo eine Produktion auf dem Tanker ist, ja, wo Blanks liegen, wo Materialien liegen und dann kommt halt der Anruf aus dem Headquarter. Und die sagen halt, okay, Trend ist das Franchise, oder wir haben hier eine Kollaboration mit einem großen Powerhouse, oder wir müssen jetzt irgendwie Animal Prints machen, oder die Netflix-Series ist on Vogue und wir machen jetzt nochmal schnell irgendwie was. Und dann wird es halt auf dem Schiff produziert, ja. Das Schiff fährt Richtung Distribution Center, ob es jetzt Amerika, Asien oder Europa ist, und wird auf dem Weg zusammengekloppt. Ja, das ist halt auch on demand, ja. Aber so sehen wir halt unser Business nicht und jeder soll da auch das Business so machen, wie er sie das verantworten kann.
Letzte Frage noch zu dem Thema, wo deine Schuhe herkommen und wie die gemacht werden. Nicht auf schwimmenden Schiffen, aber sicher ja auch nicht irgendwie in der Hamburger Vorstadt. Ich glaube, du hast vorhin Ho Chi Minh Stadt erwähnt, ganz am Anfang.
Ja.
Da stehen also dann die Maschinen, die diese Schuhe machen und die Menschen, die an diesen Maschinen arbeiten.
Genau.
Woher weiß ich denn jetzt als der Käufer deiner Schuhe, dass es den Menschen besser geht als vielleicht nebenan in der Fabrik, die...
Ja, das weißt du tendenziell erstmal gar nicht. Aber dafür stehe ich natürlich mit meinem Namen. Die Leute kennen mich. Ich bin ein sehr integraler Bestandteil der Sneaker-Street-Fashion-Industrie seit über 20 Jahren. Wir zeigen unsere Factories, wir zeigen unsere Workers, wir machen alles transparent, wir zeigen unsere Sample-Prozesse. Wir binden die Community eigentlich ein bei allem, was wir tun. Wir haben nichts zu verstecken. Und der Grund, warum wir in Saigon produzieren, ist relativ easy oder einfach. Es ist halt einfach so, dass Vietnam das Expertencenter ist in der ganzen Schuhproduktion weltweit. Es geht gar nicht um Preise, weil Vietnam ist nicht günstig. Das ist ja auch ein Trugschluss. Du kannst halt nach Pakistan gehen oder Indien gehen, heutzutage Indien, um halt einfach unter schlechten Bedingungen günstige Schuhe zu produzieren. Und Vietnam ist, wenn du es jetzt mal in der Vollkostenrechnung dir anschaust, genauso teuer wie Portugal. Der einzige Unterschied ist halt im Prinzip der Transport. Ja? Aber dadurch, dass die USA unser zweitgrößter Markt ist, ist halt Asien einfach eine sehr zentrale Anlaufstelle für uns der Welt. Und dennoch, ja, und das ist ganz wichtig zu erwähnen, dennoch möchte ich im Prinzip mittelfristig, das können wir natürlich erst machen, wenn wir größer sind und wenn wir halt mehr Kapital haben und mehr Volumen produzieren. Aber was ich möchte halt eine US-amerikanische Produktion haben für den nordamerikanischen Markt. Ich möchte eine asiatische Produktion haben für den asiatischen Markt. Ich möchte europäische Produktion haben für den europäischen Markt. Und wir sind jetzt anderthalb Jahre im Markt und zwei der drei Produktionsstätte sind schon fix.
Nämlich wo?
Ja, also Saigon, ja, also ehemals Ho Chi Minh oder Ho Chi Minh aka Saigon. Liegt aber auch so ein bisschen an meiner Historie und natürlich auch dadurch, dass mein ganzes Netzwerk in Saigon ist. Das heißt, es war natürlich okay, da ein relativ guter Move oder normaler Move oder nachvollziehbarer Move, das was da auch da machen, weil ich halt einfach auch gar keine Netzwerke in Europa hatte. Ich hatte Deutschland einmal gecheckt, dass die hätten es gar nicht hingekriegt, weil die Experten gar nicht in dem Markt sind. Die können gar nicht diese Art Schuh produzieren. Und die zweite aus den dreien, bevor wir uns dann Nordamerika angucken, ist Portugal.
Und Nordamerika, wo wäre da euer Standort dann?
Das muss man sich mal anschauen. Also es gibt hier zwei Regionen, die interessant sind. Die eine ist Texas. Mhm. Da entsteht gerade einfach sehr, sehr viel. Also entsteht halt viel im 3D-Druck. Da entsteht halt sehr viel im Directed Injected PU-Druck, nicht Druck, Produktion. Das ist eine Produktionsart, wo man relativ wenig Fläche braucht. Der Koppermonial zum Beispiel ist so produziert, also es ist ein Spritzgussverfahren, wo ein Upper einfach auf eine Sohle verheiratet wird, aber die Sohle eigentlich im Prinzip in einem Piece entsteht. Also sehr effizient. Das entsteht gerade alles in Texas. Und interessanterweise gibt es so ein, zwei Opportunitäten tatsächlich auch an der Westküste in der Nähe von LA, die da auch in unterschiedlichste, auch neue, innovative Produktionsprozesse investieren. Mhm. Ist gar nicht so 3D-Druck, weil 3D-Druck gibt es ja auch in Deutschland viel. Finde ich jetzt auch gar nicht so massiv relevant, weil es natürlich auch so einen gewissen Look voraussetzt. Und ich glaube nicht, dass der Look jetzt einfach noch so viel länger besteht. Und ja, aber wir sprechen da mit ganz vielen Leuten und holen uns die richtigen Partner gerade an Tisch und versuchen da halt einfach diese ganze Industrie neu zu denken. Ja, das ist, glaube ich, trifft es auf den Punkt.
Sag mal, Till, Felix und ich viel mehr, Felix vielleicht gar nicht so, fragen, wieso hört dieser Hype um Sneakers eigentlich nicht auf? Das hält sich jetzt schon echt sehr, sehr lange.
Ja, ist für mich eine relativ rationale Erklärung, ne? Also, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie alt ihr seid. Ich glaube, ich bin eine ganze Ecke älter als ihr. Auf jeden Fall, wenn ich mir so die Bilder, das Video angucke hier.
Lass mal einfach so stehen.
Nee, ich bin ja sozialisiert worden. Ich bin ja sozialisiert worden über Fußball, über Skateboarding, über Punkmusik. Aber es gab halt nicht viele Bereiche. Aber dennoch hat halt so jeder so versucht, sein Genre zu finden, ja. Mhm. Und ist dann irgendwie diesem Genre auch treu gewesen. Aber es war halt schon so ein bisschen fragmentierter. Und ich glaube halt, oder was heißt ich glaube, ich weiß, weil ich ja aktiv dabei war, die Sneaker-Industrie, als ich reingekommen, so Anfang der 2000er, war ja Nische. Ja, und man wurde ja teilweise ausgelacht, wenn man gesagt hat, irgendwie man arbeitet für eine Sneaker-Brand. Dann hieß es immer so, ja, hier irgendwie El Bundy, keine Ahnung. das wurde ja nicht ernst genommen, ja. Und wenn ich mir so in der Retro-Perspektive das Business angucke, was wir damals gemacht haben mit New Balance Lifestyle, dann war es auch, ich sag mal, ein Piss in the Ocean. Aber es ist, das ganze Thema hat sich natürlich dann irgendwie 2014 verselbstständigt oder 15, 16 durch den Resell-Hype. Und zwar, was halt massiv sich verändert hat in dieser ganzen Industrie, war, dass man mit einem Einsatz von $100 $400, $500, $600 machen konnte, indem man halt einfach einen Sneaker resellt. Mhm. Und also im Prinzip schon so ein bisschen dieses Handeln, diesen Resell, diese Resell-Idee, die ist ja, ich sag mal, auf Uhren, auf Autos, auf Wohnungen einfach sehr unerreichbar und sehr nischig. Nur bei Sneaker war es halt einfach der Fall, dass du mit $90 dabei sein konntest. Ja, wenn du halt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort warst und für $90 einen Diamond Dunk gekauft hast, ja, dann hast du den für 8.000 verkauft. Mhm. Ja, und ich habe auch Schuhe gebaut, stimmt, ja, also Friends and Family NMDs, ja, die hatten einen Verkaufswert von, oder die Inline-Schuhe hatten einen Verkaufswert von 140 Euro, die wurden getradet für 7, 8, 9, 10.000 US-Dollar. Ich habe eine Remover-Collab gemacht, Olli, du weißt
ja.
es.
Ja.
Die wurde getradet für $30.000, ja, also ein Remover-Suitcase mit einem Adidas-Schuh drin, ja. Und das hat natürlich dazu geführt, dass Millionen, ja, aber Millionen von Kids sich diese Industrie angeguckt haben. Und diese Kids waren zu dem Zeitpunkt halt in der Prägungsphase, ja, und haben halt einfach, das war das Größte, was es gab für sie. Es gab halt nicht mehr Musik, es gab halt nicht mehr andere Genres, die sie halt angefixt haben. Es gab halt Sneaker. Sneaker war das größte Thema, was sie halt komplett sozialisiert haben. Und sie sind dadurch, ich sag mal, haben eine ganze Dekade mit diesem Trend erlebt, ja. Viele waren aktiv dabei, viele waren passiv dabei, aber alle fanden es halt in irgendeiner Art und Weise super interessant und super lukrativ, ja. Das halt Kids sind Millionäre geworden durch Sneaker Resell. Und das hat dazu geführt, A, dass die Sneaker-Industrie halt an Romantik verloren hat, ja, weil natürlich jeder selbstoptimierend unterwegs war und es nicht mehr um dieses Community-Ding gab. Mhm. Aber B, natürlich einfach unglaublich viele Leute da reingekommen sind. Das bedeutet, es ist ein Zweitmarkt entstanden, den es vorher nicht gab. Ja, der Market Leader war damals StockX, ist er immer noch, aber das bricht gerade wieder zusammen.
StockX ist App, Website, alles zusammen, ne?
Es ist eine Börse für Sneaker im Prinzip.
Okay.
Also eine Resell-Börse für Sneaker. Mhm. Und
handelst du da auch? Also bist du da auch aktiv?
Nee. Also durfte ich es nie, also hätte ich es auch nie gemacht, weil ich Angestellter war.
Kein Insider-Trading, auch nicht mit Schuhen.
Nee, es gibt halt viele Leute, ne, die für industrielle Brands arbeiten und die da halt viel Geld gemacht haben, aber ich habe es nicht gemacht.
Ja. Mhm. Aber hast du selbst, oder was ist dein wertvollster Sneaker, den du hast aktuell?
Ja, das ist ja auch wieder wie an der Börse. Also ich hatte meine Sneaker-Kollektion, die ist ungefähr so 3,5 bis 4.000 Sneaker groß. Die hatte mal ein Volumen von mehreren Millionen. Und natürlich dadurch, dass Yeezy komplett gecrashed ist, also vor dem ganzen Skandal, ist der Resell ja schon gecrashed. Boost ist gecrashed. Dadurch ist halt einfach dann die Sammlung auch wahrscheinlich so ums 20-, 30-fache gesunken im Wert. Was es heute an Wert ist, weiß ich gar nicht. Müssen wir mal gucken.
Wo ist denn deine Sammlung? Gibt es da irgendwo einen Container in der Hamburger Vorstadt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Dadurch, dass ich ja auch so ein Nomad bin, ich habe vier externe Lager und da liegt die Ware.
Du hast vier Lager? Moment, ja. Aber ich meine jetzt deine eigenen Schuhe.
Ja, für meine eigenen Schuhe, ja.
Du hast vier Lager für deine eigenen Schuhe und die sind
also vier,
sind die
vier, in Deutschland, vier Stellplätze, oder? Vier Stellplätze. Also das sind halt
eine Garage Storages. Oder?
Ne, es gibt ja diese externen Storages, die man anmieten kann.
Shurgard heißt das, Felix, sowas.
Ja, oder Your Storage oder My Storage oder wie die Dinge auch immer heißen, ja.
Und sind die in Deutschland deine Schuhlager oder sind alle in Deutschland, überall auf der Welt?
In Deutschland verteilt, ja. Also kann man sich vorstellen, also natürlich Nürnberg, rund um Nürnberg, rund um Hamburg. Aha.
Das heißt, wenn ich nächstes Mal nach Hause fahre, kann ich mal bei dir im Schuhschrank vorbeischauen.
Ja.
Gehst du da dann ab und zu rein und staubst die ab? Oder
nee. Ich habe mir irgendwann mal die Mühe gemacht. Ich habe mal in Nürnberg ein Archiv aufgebaut, also so ein mein eigenes Archiv, wo ich dann auch so ein paar Leute eingeladen habe, sich das mal anzuschauen. so ein paar speziell Adidas-Fans auch, weil natürlich ich auch der Lion-Share von meiner Kollektion ist die Adidas. Und habe da mal so ein Archiv aufgebaut in Allersberger Straße raus in Nürnberg.
Oh, kenne ich gut, ja.
Ja, und im Rahmen dessen habe ich mal eine Inventory gemacht. Deswegen weiß ich so ungefähr, was ich habe. Ich weiß aber nicht, was das wert ist.
Aber gibt es doch diesen einen Schuh, von dem du weißt, er ist in einem dieser Lager und ich weiß, dass der nach wie vor an Wert hat. Gibt es diesen einen Schuh,
klar, gibt es auf jeden Fall. Also es gibt ja auch Schuhe, die noch nie jemand gesehen hat, ne?
Gibt's ja auch.
Also und du hast ja einen davon? Samples. Ja, mehrere, ne? Also es gibt ja dann im Prozess, ich war ja immer auf Produktebene. Deswegen, es erklärt ja auch so, warum ich so viel Schuhe habe. Ich habe immer auf Produkt gearbeitet, auch bei New Balance. Hatte immer Sample Size. Und klar, dann gibt's natürlich Sample Sale, dies, das, jenes, ich werde geseedet, die eigenen Projekte, die nimmt man natürlich auch irgendwie ein Stück weit, versucht man sich da irgendwie einzuorganisieren. Und da sind natürlich auch viele Schuhe, ja, die nie das Licht der Welt erblickt haben, ja, die ich ja gerne mal auch mal zeigen wollen würde. Aber die werden wahrscheinlich dann am wertvollsten sein, weil sie halt einfach Unikate sind, ne?
Mhm. Ja. Als Nicht-Sneakerhead fallen mir drei Dinge dazu ein, zu dem Hype, den du gerade so toll beschrieben hast, diese Reise, durch die eine ganze Generation, unsere Generation durchgegangen ist. Hier in New York Schlangen, also wirklich Schlangen von Menschen um mehrere Häuserblocks, die sich anstellen, weil kurz vor Ladeneröffnung, weil in dem Laden ein Schuh auf sie wartet, den sie unbedingt haben und wahrscheinlich wiederverkaufen wollen. Dann Komplimente für meine eigenen Schuhe. Also ich habe mir irgendwann mal in einem Gebrauchtladen hier einen gebrauchten Nike-Schuh gekauft, der mir einfach nur gut gefallen hat. Ich habe keine Ahnung von Sneakern und werde seitdem immer wieder angesprochen im Aufzug, Flughafen, auf der Straße.
Und weißt du, was es ist jetzt mittlerweile?
Nee.
Immer noch nicht.
Aber ich habe mehr Komplimente für diese Schuhe bekommen als, glaube ich, für alles andere, was ich so auf der Straße rumtrage. Da fällt mir immer wieder auf, was für eine Emotion für Leute auch da drin steckt, anderen zu sagen, dass sie ihre Schuhe cool, die Sneaker cool finden. Und das Dritte ist, was ich auch immer interessant finde, also Sneaker bei Deutschen und Amerikanern. Also in Deutschen in New York sind ja sehr leicht zu erkennen, sind immer noch die letzten Leute, die noch Stadtpläne benutzen, also aus Papier, haben häufig randlose Brillen. Es gibt ja dann auch so diese Wohlstandstouristen, die hierher kommen, die so eine bestimmte Aura um sich rum haben, finden alles ein bisschen komisch, zu dreckig und zu laut und so. Und ganz viele von denen haben diesen weißen Adidas-Schuh an mit dem grünen Ding hinten drauf. Wie heißt der noch gleich?
Stan Smith.
Der so ein Riesen. Genau, dieser Tennisschuh ist das, oder?
Mhm. Ja, es war mal ein Tennisschuh, ne? Ja.
Und die Amerikaner, die haben ja auch die Vorliebe zum Anzug, dann einen Turnschuh anzuhaben. Also vielleicht nur auf dem Weg ins Büro, aber gerne auch mal auf der Bühne. Meistens dann so Laufschuhe. Und ich frage, gibt es für dich so, jetzt habe ich schon ein bisschen vorgelegt, was ich hier in New York so sehe, aber gibt es für dich so den typischen Schuh, den Deutsche tragen und den typischen Schuh, den Amerikaner tragen?
Ja, also ich war ja ganz lange bei New Balance. Dementsprechend würde ich immer sagen, der 622 ist wahrscheinlich so kennt man immer noch nicht in Deutschland. Wahrscheinlich so mit
Wie würdest du den beschreiben für Leute, die den
Ja, kann ich genau sagen. Und zwar ist der Barbecue Dad Shoe. so haben wir den immer genannt. Das war der günstigste Schuh bei New Balance damals. 60 US-Dollar, glaube ich, Vollleder. Und den haben halt irgendwie diese ganzen Daddies getragen. Also diese ganzen Daddies mit Pauke vorne dran, die irgendwie im Garten stehen oder ihr halbes Schwein grillen. Die haben das Ding angehabt und das Ding, ich weiß noch, oder ich kann die Zahlen nicht mehr 100% wiedergeben, aber ich glaube, New Balance hat einen zweistelligen Millionenbereich, also kleiner zweistelliger Millionenbereich. Paare verkauft in Nordamerika nur von diesem Schuh. Und es war halt für uns immer der Barbecue-Schuh. Es gibt bei Nike gibt es einen ähnlichen Schuh, der heißt Monarch. Eigentlich genau das gleiche Rezept, günstig, Vollleder und Barbecue-Dad. Und das sind so die, für mich so, weil ich halt auch ein Stück älter bin, da gibt es vielleicht auch heute andere. Also heute ist es irgendwie wahrscheinlich ja durch Steve Jobs irgendwie 9-0er-Serie, die man natürlich auch viel sieht. Was aber für mich viel prägnanter ist, speziell auch New York. Ich war ja auch ganz lange in New York, habe ja New Yorker Fußball gespielt, was viele nicht wissen. Aber für mich war es halt immer interessant, dass die New Yorker halt einfach Laufschuhe, also tatsächlich auch Performance-Laufschuhe zum Anzug anziehen oder zum Dress. Mhm. Und das sieht man halt immer noch. Also man sieht halt super viel Hooker, One-One in den Straßen. Man sieht super viel On-Running in den Straßen. Und es ist vielleicht gar nicht mehr so dieser alte Leder-Sneaker, sondern jetzt vielleicht so ein bisschen mehr Performance. Und in Deutschland war es ja immer der Schuh der Studenten war immer so der Spezial. Jetzt ist es ja mittlerweile irgendwie durch TikTok und Samba ist es irgendwie so ein Mini-Hype-Schuh geworden, beziehungsweise schon ein Schuh, der halt in großen Stückmengen verkauft wird.
Was, Spezial ist ein Adidas-Schuh, oder?
Ja, das ist ja dieser, kennst du doch, das ist dieser klassische Studentenschuh, den so die Leute früher an so. Keine Ahnung, auf jeden Fall, anyway, was ich in Deutschland halt schon sehe, das ist schon so dieser uniformierte Look, ne? Also wenn in Deutschland irgendwas irgendwie annähernd dann auch passiert, dann hat es auch irgendwie jeder an. Und es gibt halt in Deutschland für mich immer so den, also Deutschland ist der Markt für so den the clean white sneaker.
Ja.
Also es war halt natürlich in 14 war Stan Smith, in 15 war es der Superstar, in 16, 17 war es der Reebok Club C, dann wurde es der Air Force One wiederum, der vor Stan da war. Dann gab es diese ganzen komischen Brands wie Vira, wo alle denken, dass es das V steht für vegan, aber sie machen Lederschuhe, was viele Leute nicht wissen. Also da, do your homework. Da kannst du Veganer, die mit dem Schuh rumlaufen. Dann gab es Autry, ist ja jetzt irgendwie so ein bisschen on vogue gewesen, die den SC Premier schamlos kopiert haben von einem Texaner, der die Lizenz gekauft hat. So, wissen die Leute natürlich auch nicht. Egal. Und jetzt ist es, dann war es irgendwie Dunk wieder, also der Dunk, der, und jetzt ist es irgendwie Samba. Und nächstes Jahr ist wieder was anderes. Aber das ist so Deutschland. Das ist Deutschland.
Aber die sehen irgendwie alle, okay. Es ist immer ziemlich brav, ne? Ziemlich brav, drei Streifen, zwei Farben.
Ja, super brav. Das ist so dieser uniformierte Look. Keiner will was falsch machen. Mhm. Alle wollen irgendwie so die sichere Wette eingehen und das langweilt mich halt natürlich auch brutalst, ja.
Das hört man dir auch total an. Mir macht das richtig Spaß gerade mit dir. Ja.
Ja, ich habe ja vorher gesagt, ich bin Wassermann, ja, treibt mein Herz auf die Zunge, aber ja, können ja alle machen, was sie wollen, ja, aber dann ist es halt so, ja. Es ist, aber dann muss man auch nicht erwarten, dass man Credits kriegt für die Schuhe, die man am Fuß hat, ja. Und was mich halt anfixt und was meine Mission ist oder auch meine Motivation ist halt einfach auch Sachen an den Fuß zu ziehen, die halt keiner hat, ja, und die halt ein bisschen anders aussehen als alles, was da draußen gibt und die halt Leute zu bewegen, mich anzusprechen in der Straße, genauso wie du sagst, Felix, ja, ich war auf der ComplexCon, ich bin in Japan, in Tokio und die Leute sprechen mir halt auch meine Schuhe an und geben halt Credits dafür, dass es halt einfach brutal gut aussieht am Fuß und super komfortabel aussieht und dann wollen sie mehr wissen und so bin ich ja damals, also vor zwei Dekaden in den Markt gekommen, weil ich damals die Balance-Schuhe anhatte. Es gab halt dann so die Sneaker-Kenner, die wussten genau, was los ist, ja, haben mich dann genau in die richtige Box gepackt, in die ich auch gepackt werden wollte. Dann gab es halt irgendwie Nazis und Hools, ja, die dann irgendwie New Balance getragen haben wegen dem N. Dann gab es einen Strom in der Gay-Szene, ja, die sich dann auch wieder darüber identifiziert haben. Aber man wurde halt irgendwie schon irgendwie immer wieder auf diese Schuhe angesprochen. Und das ist ja heute einfach weg, weil es diesen uniformierten Look gibt. Und das stört mich halt, ja. Und ich will halt Schuhe in den Markt bringen, ja, wo, also auch, das ist auch nicht für ein graues Mäuschen, die nicht angesprochen werden will oder der nicht angesprochen will, ja. Das ist auch völlig okay. Nur, wenn man halt irgendwie so ein bisschen Passion für das Thema hat und so ein bisschen das am Fuß tragen will, wofür man einsteht, für die Werte, für die man einsteht und im Prinzip die Marke fühlt, die man trägt, dann sind wir, glaube ich, eine sehr, sehr gute Antwort.
Du hast gerade so in so einem Nebensatz gesagt, du hast in New York Fußball gespielt. Was kannst du uns über deine Zeit in den USA erzählen und was du vor allem auch heute in den USA suchst? Also du hast ja gerade gesagt, was dich an Deutschland stört. Was suchst du denn heute in Amerika? Und wo kommt das her?
Ja, also vielleicht einfach vielleicht mit heute angefangen, ja. Also was mich halt immer wieder super energetisch auflädt, ist diese Energie, die Leute, jetzt gibt's halt irgendwie alte deutsche Denkweise, ja, das ist oberflächlich, ja, dies, das, jenes, ja. Aber zumindest mal sind die Leute halt sehr interessiert und sehr nett. Das ist ja schon mal ein guter Startpunkt. Also ich bin ja natürlich jetzt auch nicht überall, ja. Also in den Trump-Regionen bin ich tendenziell nicht, ja. Also ich bin halt schon dann in den Küstenregionen. entweder Portland oder LA oder New York, San Diego, Miami, Chicago. Und da ist es halt schon so, dass ich halt eine Energie zurückkriege. Diese Energie trägt mich halt weit, ja, muss mich ganz ehrlich sagen. Also ich brauche nichts mehr, ich brauche keinen Urlaub, ja, ich muss nicht irgendwie in die Alpen fahren, um runterzufahren. Ich brauche 5 Tage in New York und ich bin komplett recharged. Auch wenn es vielleicht nicht so für meinen Biorhythmus mega geil ist, aber es gibt mir halt unheimlich viel. Ja.
Und du hast hier Fußball gespielt.
Genau, so, und das ist halt heute, ja. Also ich bin halt einfach schon sehr beeindruckt von der Offenheit, von dem visionären Verständnis, weil die Leute halt schon dir zuhören und sagen, okay, alles klar, dieses Luftschloss, was der mir gerade hier baut, das nehme ich dem ab und ich glaube, dass der das schafft. Und in Deutschland ist es so, Deutsche versuchen erstmal 1 Trillion Gründe zu finden, warum es nicht funktionieren soll. Und die Amerikaner versuchen erstmal 100 Gründe zu finden, warum es funktionieren wird. Ja, und das ist halt einfach, glaube ich, beschreibt diese 2 Mentalitäten. Sicherlich die junge Generation in Deutschland weitaus offener als die alte Generation. Und ich bin damals Anfang der 2000er das erste Mal nach New York gereist. Und da muss man ja auch ganz klar sagen, ja, also ich habe mich informiert in der Bibliothek über einen Computer, weil ich zu Hause kein Internet hatte. Also so weit, so alt bin ich. Und dann gab es leider die Anschläge 2001, die ich im Fernsehen verfolgt habe. Und wollte eigentlich vorher schon nach New York, dann sind die Anschläge passiert und bin dann erst im Februar rübergegangen und wollte eigentlich nur, was man dann damals so gemacht hat, in so eine Sprachschule, weil ich immer einfach ein grausamer Englischschüler war, lag aber nicht an mir, lag immer an meinen Lehrerinnen, weil die schlecht waren.
Wie bei uns allen, klar.
Ja, aber ich bin dead serious. Nee, also erstmal bin ich angekommen in Newark, wusste natürlich überhaupt gar nicht, dass das New Jersey ist, musste dann irgendwie da in die Stadt kommen, was eine Katastrophe war damals. Und bin aber dann Penn Station, 34. Straße rausgekommen, unterirdisch rausgekommen und konnte meinen Augen nicht glauben. Also ich war wie in so einer Parallelwelt, habe sowas noch nie gesehen, habe mich auch gar nicht so mental darauf eingestellt. Und du hast natürlich im Fernsehen gar nicht so diese Dimension, die siehst du ja nicht, du hast ja gar kein Verständnis dafür. Und bin dann irgendwie nachts irgendwie versucht, habe ich versucht, da irgendwie zu meinem Dormitory zu kommen. Das war in der 236. Straße, muss man dazu sagen. ja, muss dann da
ein
irgendwie
Stück
hochkommen.
Im Norden.
Ja, und dann bin ich mal Taxi gefahren und habe halt festgestellt, und man muss ja ganz ehrlich sagen, ja, ich war irgendwie auch dann schüchtern, wollte nicht Englisch sprechen, hatte auch so eine Scham und so eine Barriere und habe aber festgestellt dann, weil ich mit einem Taxifahrer im Taxi war, der schon 20 Jahre in New York lebte, der aber weitaus schlechter gesprochen hat als ich. Ja, naja gut, dann bin ich ja doch gar nicht so schlecht. Und bin dann da angekommen und hat sich rausgestellt am nächsten Tag, dass diese Sprachschule auf dem Campus war vom Manhattan College. Und ich dann am zweiten Tag zu dem Soccer-Training gegangen bin. Der Soccer-Trainer hat damals mit dem Lothar Matthäus tatsächlich noch bei den wie hießen die, Metro Stars, glaube ich, gespielt in New York. Und habe gefragt, ob ich mich fit halten kann. Und dann habe ich da eine halbe Stunde mittrainiert. Und dann haben sie mir so ein Scholarship angeboten. Gar nicht so, weil ich der beste Fußballer war und der fitteste war, sondern nur, weil ich halt irgendwie wusste, wo man hinlaufen muss auf dem Feld. Das war Anfang der 2000er, das würde heute auch nicht mehr funktionieren. Aber nee, und dann habe ich da eine Saison gespielt, alles super. Und das war so mein Entry. Und da habe ich halt Blut geleckt, ne? Also das hat mich total angefixt. Mein leider mittlerweile verstorbener Cousin hat auf Long Island gelebt. Dann habe ich da noch gearbeitet, Construction Work gemacht, im Fire Department gearbeitet, Long Island, Huntington, Long Island. So, und dann bin ich wiedergekommen, habe gesagt, okay, alles klar, jetzt, das hat mich richtig angefixt. Und das hat auch mein Leben wirklich inkrementell beeinflusst, muss ich sagen. Also ich wusste, dass ich dann nicht mehr einen normalen Job haben will, sondern dass ich halt was anderes machen will und bin dann über einen Zufall bei New Balance reingerutscht. New Balance war damals schon klar in Boston, durfte dann ab und zu nach Boston, war viel in Manchester, bin dann zu Adidas gekommen, war ganz viel in New York, weil Footlocker in New York sitzen, die Fashion Accounts sitzen, war ganz viel in Portland, in LA, viel in Asien, viel in Shanghai, viel in Tokio.
Kommen wir mal zu einem Newness, die du bei Adidas miterlebt, mit eingeführt hast, mit einem gewissen Herrn namens Kanye West aus Atlanta. Also so die Rahmendaten von Kanye West sind schon irgendwie beeindruckend. Größter Hip-Hop-Star aller Zeiten, also hunderte Millionen Alben verkauft, als Fashion Designer extrem erfolgreich. Aber halt auch eine Figur, die, sagen wir mal, menschlich nicht so ganz easy vom Handling, glaube ich, ist. Und da du ja nicht mehr bei Adidas arbeitest, bin ich natürlich super gespannt, wie du das erlebt hast, was die New York Times vor ein paar Monaten aufgeschrieben hat. Nämlich 2013, der Typ kommt nach Herzogenaurach. Ich komme aus Nürnberg. Herzogenaurach ist jetzt nicht so der Hotspot. Also muss man die Leute irgendwie erstmal hinkarren. Die Adidas-Mitarbeiter wird immer gesagt, denen geht's da sehr, sehr gut, weil Adidas will, dass gute Leute nach Herzogenaurach kommen. Das heißt, man wird ordentlich gepampert. Und in dieser heilen Welt, der Adidas-Designer taucht also plötzlich Kanye West auf und man sagt, man hat jetzt den globalen Superstar schlechthin und man macht ein tolles Meeting mit dem und behandelt den toll und gibt ihm eine Tour und alles und unterhält sich mal ein bisschen so über Skizzen zu so einem Schuh, den man vielleicht machen will. Und dann nimmt er sich einen Stift bei dem Meeting und malt so ein Hakenkreuz auf so eine Schuhskizze. Und das ist natürlich jetzt im Nürnberger Umland was nicht so gut läuft. Trotzdem wird daraus dann eine Zusammenarbeit, ein Milliardengeschäft, das, glaube ich, Adidas mehr Geld eingebracht hat als alles andere, was die Firma so gemacht hat. Bis es dann zerborsten ist, und das kann man ja alles nachlesen. Aber wie hast du denn diese Zusammenarbeit erlebt? Kannst du uns vielleicht in eine Situation mitnehmen, wo du heute im Nachhinein sagst, da hätte ich gerne irgendwie ein Aufnahmegerät laufen lassen, um das für die Nachwelt mal festzuhalten, wie das eigentlich wirklich war mit diesem Menschen, der ja bei dem Genie und Wahnsinn sich irgendwie immer so über Lappen scheinen, zusammenzuarbeiten.
Ja, also Aufnahmegerät, keine Ahnung, ja, also ich wäre vielleicht ganz interessant gewesen, weil ich glaube, da sind auch unglaublich viele Sachen passiert, die sehr positiv waren, ja. Also er hat halt einfach schon einen sehr positiven Einfluss gehabt, auch auf die Company, auf die Kreativität, auf die ganze Ausrichtung, ja. Man muss halt auch dazu sagen, dass in dem, ja, es war ja natürlich eher ein Stück weit, aber natürlich auch Adidas, ja, die irgendwie in einer wirklich damals perfekten Kooperation dafür gesorgt haben, dass der Marktanteil in Nordamerika von 5% auf 22% hochschießt. Ja, und sicherlich war das nicht alles yay, aber es war halt einfach ein perfekter Sturm, ja, muss man dazu sagen. Und
eine Milliarde Dollar,
ja,
glaube ich.
1,3, ja genau, 1,3 Milliarden Euro, glaube ich sogar, wenn ihr alles täuscht.
Okay.
Und es hat ja irgendwie alles ein Stück weit anders angefangen, ja, weil natürlich yay war zu dem Zeitpunkt halt hoch frustriert, weil Nike ihn halt einfach auch ihm nicht die kreative Freiheit gelassen hat, die er auch gebraucht hätte, muss man ganz ehrlich auch sagen, weil er halt einfach wirklich ein sehr kreativer Mensch ist und einfach auch, glaube ich, auch ein sehr klares Bild hat von dem, was er kreieren will und wie er die Industrie auch flippen will und changen will. Das hat er ja immer wieder auch bewiesen, ja, ich komme gleich zu ein, zwei Beispielen, aber er war halt immer sehr klar in der Birne und hat da auch dann auch wertgeschätzt, dass damals Eric Liedtke, immer noch mein Mentor, damals CMO, 26 Jahre in der Brand, fantastischer Mensch. Olli, du kennst ihn auch.
Ja.
Und zusammen mit Arthur Höld, ja, der mittlerweile auch mein Mentor ist, aber auch Chief Sales Officer ist. Die beiden haben ihn halt zu Adidas geholt damals. Er war halt auch sehr dankbar dafür, dass Adidas ihn halt mit offenen Armen empfangen hat und auch gesagt hat, pass auf, bei Nike konntest du halt ein paar Line-Changes machen auf dem Upper, auf dem Oberschuh. Ja, und wir stellen dir halt unsere ganze Infrastruktur hin und wir setzen im Prinzip deine kreativen Träume um, was ja einfach brutal war, ja, und das hat ja auch, ich sag mal, zum größten Teil außergewöhnlich gut funktioniert. Man darf ja nicht vergessen, ja, dass Yay zusammen mit Adidas innerhalb kürzester Zeit das aufgebaut hat, was Nike mit MJ, mit Michael Jordan aufgebaut hat über 15, 20 Jahre. Ja, das haben die in kürzester Zeit aufgebaut, was ja natürlich auch seine Relevanz unterstreicht und oder damals unterstreicht hat. Und dann ist es, glaube ich, auch irgendwann ja normal, dass eine Corporation, die halt natürlich auch viel Geld investiert, versucht, diese, ich sag mal, globalen Trends in irgendeiner Art und Weise zu kommerzialisieren, ja, beziehungsweise irgendwie versucht, aus diesen Speerspitzen etwas kommerzielles Business irgendwie zu machen, ja. Also das Business war ja schon super, aber dennoch war ja der Demand größer als der Supply, Ja, ob es jetzt gewollt war oder ungewollt war, lassen wir mal irgendwie mal jetzt hier im Raum stehen. Aber es ist natürlich logisch, dass eine Corporation dann auch sagt, ey, super, mega, lass uns doch versuchen, da nochmal irgendwie einen Takedown zu bauen, lass uns mal versuchen, da irgendwie was zu machen oder ihn irgendwie ein Stück weit das Thema zu öffnen für uns, dass wir dann kommerzieller durch die Tür gehen können danach. Und ich glaube, dass halt einfach irgendwann so ein Punkt erreicht war, wo halt beide Parteien auf einem sehr hohen professionellen Level ja einfach hier und da ein paar Unstimmigkeiten hatten, ja, was auch völlig normal ist. Ja, das gibt es auf kleinem Level, das gibt es in persönlichen Beziehungen, in der Beziehung, privaten Beziehungen, es gibt es in der beruflichen Beziehung, das ist auch völlig normal. Und ich glaube halt, dass es trotzdem einfach unglaublich war, was Yay bewirkt hat mit dem 350. Und sicherlich war jetzt nicht Yay derjenige, der dann die Illustrator-Files zusammengebaut hat. Ja, da ohne Adidas hätte es so nicht funktionieren können. Adidas hat dann irgendwann in der Zwischenzeit über 100 Leute ihm zur Seite gestellt, die natürlich dann auch versuchen, diese kreativen Richtungen irgendwie umzusetzen und durchzuverfolgen, abzuverfolgen. Auf allen Levels, ja, auf Go-to-Market-Strategie, auf Design-Strategie, auf Strategie, auf Exekutionsstrategie, auf Factory-Strategie, was ja auch dann teilweise dann zu Unstimmigkeiten geführt hat, dass Yay im Prinzip alles in Amerika produzieren wollte und damals Casper schon eine Factory gebaut hat in Wyoming, aber nur für einen Schuh, für den Foam Runner. Das war dann nicht genug und dann muss man halt auch ein Stück weit beide Parteien verstehen, glaube ich. Ja, dass man natürlich schon versucht, alles zu machen, aber irgendwo ist man dann trotzdem irgendwie eine Corporation und man muss dann halt irgendwie auch den gesunden Mittelweg finden. Und was für mich halt einfach unterm Strich steht, ja, ist, dass Adidas und Kanye es geschafft haben, Adidas zu dem Nike-Wettbewerber Nummer 1 zu machen über einen Zeitraum von 10 Jahren. Und das ist immer noch der Fall. Und es war halt früher nicht so. Ja. Es gab mal dann, ein Puma kam hoch, da war ein Asics stark, da war eine andere Brand stark, dann war mal Fashion oder Luxury stark. Und diese Konstellation hat schon dazu geführt, dass halt einfach sehr viel aufgebaut wurde auch. Und der 350 für mich, also 750 für mich, war eigentlich fast noch der bessere Schuh, muss man dazu sagen. Der erste Hightop, der allererste Schuh, den wir gebaut haben. Und der 350, den wir dann gebaut haben, der hat natürlich dann dazu geführt, dass dieser perfekte Sturm aufgezogen ist. Also es war ja nicht nur der 350, sondern Kanye hat halt auch dazu geführt, dass Boost auf einmal sexy wurde, weil er während des All-Star-Weekends auf der Bühne diesen Jumpman gemacht hat. Mhm. Ja, und hatte damals diesen Triple White, also diesen Full White Ultra Boost an. Ist zuerst ein Energy Boost, dann Ultra Boost. Was dazu geführt hat, dass Boost super sexy wurde. Das hat dazu geführt, dass Ultra Boost durch die Decke geflogen ist. Das hat dazu geführt, dass wir NMD bauen konnten, NMD komplett durch die Decke geflogen ist und eigentlich Adidas dann Woche für Woche den heißesten Release hatte in der Industrie. Und die Wettbewerber gar nicht mehr Luft zum Atmen hatten und gar nicht mehr wussten, wie ihnen geschieht, weil wir ein Ding nach dem anderen rausgekloppt haben. Und das hat dazu geführt, dass wir in Amerika von 5 auf 22, in Asien kann ich dir die Zahlen nicht sagen, aber inkrementell über 2 Milliarden gewachsen sind oder 1,5 Milliarden US-Dollar damals gewachsen sind, in Europa verdoppelt haben. Und das darf man immer nicht vergessen, wie es jetzt auseinandergegangen ist. Ist ein bisschen schade, muss ich sagen.
Mhm. Ja, ich meine, Till, du hast es jetzt natürlich umschifft, dich konkret zu äußern, aber es gab in der New York Times verschiedene Szenen wurden beschrieben mit Pornografie, mit Hitlerbildern, mit Sachen, die man als Firma aus meiner Heimat, da kannst du eigentlich nichts anderes machen, als von der Person zu trennen.
War ja auch überall, ne? War ja auch nicht nur New York Times, war ja also.
Ja, wie viele von diesen Szenen hast du denn selber miterlebt?
Ich habe von diesen Szenen, die ja gerade besprochen wurden, also ich mal, die Pornografie-Szene ist ja, ich sag mal, ein Dreivierteljahr alt oder ein Jahr alt. Wo ein Meeting mitgeschnitten wurde, was jetzt auch nicht so die feine englische Art ist, aber wurde ein Meeting mitgeschnitten, wo halt Adidas Legenden dieses Video gezeigt wurde, um halt darzustellen, wie er sich fühlt. Ja? Hätte man auch, glaube ich, anders regeln können. Die Nummer mit dem Hakenkreuz habe ich aus der Presse erfahren, das habe ich nie miterlebt. Aber natürlich, klar, ne? Also es ist halt schon ein polarisierender Charakter. Ja, viele Dinge, glaube ich, hätte man niemals tolerieren dürfen. Ich glaube auch, dass ganz viele Themen einfach auch im Nachhinein an die Wasseroberfläche gekommen sind, auch gar nicht so bewusst waren für die Entscheidungsträger. Muss man auch ganz ehrlich sagen.
Ja, das wäre die letzte Frage noch zum Thema, wie bist du ihm überhaupt begegnet? Weil oft werden solche Leute in so zusammenarbeiten, dann ja auch komplett weggehalten von allen.
Nee, am Anfang klar viel, ja, weil ich natürlich Lifestyle Football verantwortet habe. Er kam rein, es war halt schon von vornherein klar, dass das die eigene Business Unit wird, aber wir haben ja sehr viel am Anfang zusammen gemacht, viel gesprochen, nicht viel, aber ich sag mal 2, 3, 4, 5 Mal im Jahr getroffen. Und er war halt sehr nahbar, er war halt auch sehr vokal dem Team gegenüber, also nicht nur dem direkten Team, sondern auch der ganzen Business Unit gegenüber. Also die Business Units sind dann in diesen großen Trakten zusammengekommen, er hat sich auf den Tisch gestellt und hat seine Sicht der Dinge, seine Vision zum Besten gegeben, und das war halt wirklich hoch motivierend, hoch emotional und inklusiv auch, ja, und diese ganzen Themen, die jetzt natürlich an die Wasseroberfläche kommen, die waren damals nicht öffentlich oder beziehungsweise man hat sie nicht mitgekriegt, ja. Auf jeden Fall, ich habe es nicht mitbekommen. Und dennoch hat man natürlich schon Stories gehört, die dann Mitarbeiter natürlich erzählt haben, wo man gesagt haben, okay, es ist vielleicht jetzt irgendwie ein Touch too much. Aber es ging halt nie in Richtung Faschismus, es ging nie in Richtung Sexismus, es ging nie in Richtung andere Themen, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich glaube auch, also ist meine Sicht der Dinge, ja, jetzt bin ich raus und es ist natürlich jetzt auch schlau zu reden, aber ich glaube auch, dass so gerade diese letzten 3 bis 6 Monate natürlich auch schon ein Stück weit provoziert wurden, dass er sich auch trennen kann, ja, dass er aus dem Vertrag rauskommt, mit großen Konsequenzen für beide Seiten, ja. Ich glaube auch nicht, dass er sich da jetzt so viel Gedanken macht und 3 Wochenenden drüber schläft, was er jetzt morgen in der Presse sagt. Ich glaube, das ist auch sehr impulsiv in alle Richtungen. Manchmal überlegter, manchmal unüberlegter. Und dennoch glaube ich, dass es einfach uns gezeigt hat oder Adias auch gezeigt hat, was möglich ist. Wir natürlich dann auch, muss man auch dazu sagen, ja, ich war ja auch maßgeblich involviert in Partnerschaft mit Bad Bunny, Benito aus Puerto Rico, der größte Musiker der Welt, der damals schon 20 Millionen Follower mehr hatte als Beyoncé auf Spotify und natürlich ein ganz anderer Charakter ist. Aber ich glaube auch, dass nicht nur Adidas, sondern große Corporations sich jetzt nicht mehr ganz so abhängig machen werden von einer Person.
Kannst du dich an irgendeine Situation erinnern, wo du Kani erlebt hast? Ist irgendwas Verrücktes mal bei dir im Kopf geblieben, wo du gedacht hast, okay, der Charakter ist echt wild? Also etwas, was dich bis heute nachhaltig beeindruckt hat oder nicht beeindruckt hat, verstört hat?
Was mich halt immer extrem beeindruckt hat, war diese Obsession. Ja? Also er wollte halt immer die Industrie inkrementell verändern. Ja? Und es war nicht genug, mal irgendwie hier einen neuen Schuh zu bauen und da mal irgendwas zu ändern. Er wollte halt immer den Countertrend machen. Er wollte halt immer, wenn alle auf Plateau gegangen sind, ist er auf Flat gegangen. Wenn alle auf normale Schuhe gegangen sind, ist er auf Sockenkonstruktion gegangen. Wenn alle auf Archive gegangen sind, ist er auf Future gegangen. Auf 3D-Druck, Direct Inject PU. Und er wollte halt immer genau das machen, was kein anderer macht. Und man muss ganz ehrlich sagen, dass es nicht viele Leute gibt, also mir fällt momentan kein zweiter ein, auch nicht ein Travis, der die Power hat, das zu tun. Ja, und für mich war einfach so, wie es bei mir, oder wann es bei mir wie Schuppen von den Augen gefallen ist, war nicht der 350, war der Foam Runner. Weil mein ehemaliger Chef hat mich damals in sein Office geholt und hat mir diesen Schuh gezeigt. Und hat gesagt, was glaubst du, was denkst du? Danach habe ich auch eine andere Geschichte, aber egal, was denkst du? Dann sag ich glaube, dass dieser Schuh, weil der Schuh war damals schon im Netz und wurde geleakt und es gab halt dieses Bild, wo diese 2 Models auf dem Motorrad sitzen mit dem Foam Runner an. Und ich habe gesagt, dass ich der festen Überzeugung bin, dass dieser Schuh die ganze Industrie, jetzt lachen alle, aber wir werden Multimillionen Paar von diesem Schuh verkaufen, weil Yay dafür Sorge tragen wird, dass alle sich so einen Schlappen anziehen. Was auch genauso passiert ist. Und das in Schallgeschwindigkeit. Ja, also in Schallgeschwindigkeit ist das passiert. Und alle Kids da draußen, alle Hype-Kids haben sich auf einmal diesen Foam Runner angeschnallt. Egal in welcher Größe, egal ob das Ding irgendwie dir in den Knöchel geschnitten hat und du blutige Knöchel hattest, scheißegal. Hauptsache du hast diesen Schuh an. Und das hat mir nochmal komplett den Kopf geöffnet und hat gesagt, okay, krass. Und das zeigt halt einfach, wie viel Power er hat. Und man muss auch wirklich sagen, ja, also jetzt ging ja im Prinzip dieses Statement im letzten Jahr durch Social, dass er über Juden in einer sehr negativen Art und Weise sich ausgelassen hat. Mhm. Und er ja komplett gebasht wurde von allen Leuten da draußen. Von allen Leuten. Ja, also von allen Celebrities. Alle sind auf diesen Bandwagon raufgesprungen. Ja, Kontakt abbrechen, dies, das, jenes, ja. Ein halbes Jahr später ist eine Listening Party in Paris und alle sind da. Und dann denke ich mir so, okay, das liegt, also klar, ist es nicht okay, was er gesagt hat, ja. Absolut nicht okay. Und auch, ich distanziere mich im höchsten Maße von dem, was er da gesagt hat. Aber ich hinterfrage doch dann die Leute, die schon Teil der Industrie sind, die dann halt in dieser Doppelmoral, ja, irgendwie dann auch wieder irgendwie der beste Freund sein wollen, die beste Freundin sein wollen, auf einmal doch dann auf ihre Listening Party rumspringen. Und das finde ich halt irgendwie schon irgendwie schwierig, ja, muss ich sagen. Und das hat mir aber auch wiederum die Augen geöffnet für den Markt, weil ich glaube halt einfach, dass ja, man einfach auch vorsichtig sein muss und überlegen muss, wie man sich selber auch, wenn man selber eine Company jetzt hat, ja, wie man sich selber halt aufstellt und versucht halt so nachhaltig wie möglich gutes Business zu machen mit guten Leuten, die halt einfach auch dann auch das Herz am richtigen Fleck haben, ja. Und das ist für mich jetzt wichtig und darauf konzentriere ich mich.
Ich würde gerne noch eine Sache fragen. Du warst 11 Jahre bei Adidas und dadurch, dass wir auch sehr viel Kontakt hatten in der Zeit, wo du bei Adidas warst, ich weiß von sehr vielen Projekten, mich interessiert, was war denn dein absolutes Lieblingsprojekt in all den Jahren?
Die Frage habe ich schon so oft gestellt bekommen, ich kann sie eigentlich nicht beantworten. Also für mich ist das allerliebste Projekt gewesen, das habe ich auch schon mal gesagt, ist der Fakt, dass ich Leute gesehen habe, die als Praktikant in die Company reingekommen sind und heute als Director oder Senior Director dastehen. Und ich hatte das Glück und das Privileg, sehr viele Leute formen zu dürfen. Ich würde immer noch sagen, dass ich einen großen Teil meiner Familie innerhalb des Headquarters sitzen habe. Es ist sehr emotional, wenn ich vor Ort bin oder wenn ich Videocalls habe, wie gestern, wo Leute in den Meetingraum reinstürzen und Hallo sagen. Und das ist für mich eigentlich das geilste Projekt gewesen, dass ich gesehen habe, was es heißt, Teams aufzubauen, Leute zu formen, Talente zu entdecken, Talente zu fördern, Leute weiterzubringen, Leuten zu vertrauen, Leute laufen zu lassen, in gewissen Guardrails. Und das ist für mich das, was unterm Strich steht. Ich habe sehr viel Scheiße gefressen für die Company. Ich habe sehr viel geopfert für diese Company. Und bin 1 Million Kilometer gefahren für diese Company, weil ich immer hier gelebt habe und immer rübergefahren bin. Habe mich nie beschwert.
Du bist also auch nie nach Herzogenaurach gezogen?
Na doch, ich habe mehrere Wohnungen gehabt. Ich habe eine Wohnung in Herzog, habe ich eine Wohnung in Erlangen-Eltersdorf gehabt. Ich habe in Nürnberg gewohnt, längste Zeit in Nürnberg.
Jetzt wissen wir auch, wo deine Schullager sind.
Ja, genau. Nee, aber was ich damit sagen will ist, ich bin einfach auch dieser Company so unglaublich dankbar, weil sie haben mir immer eine Wildcard gegeben. Ich konnte immer machen, was ich wollte. Sie haben mir zu 1000% vertraut. Ich durfte Leute weiterentwickeln und diese Leute sind mittlerweile Familie geworden. Und das zählt halt mehr als jedes Schuhprojekt. Dennoch bin ich natürlich Schuhmann und liebe Schuhe, liebe diesen ganzen Kreationsprozess, der gibt mir Energie. Wenn ich halt Leute sehe, wie sie fluchen, wie sie Sachen feiern, das liebe ich, das gibt mir Energie, das ist mein Leben, das ist mein Lebenselixier und habe immer gerne versucht, Marketing neu zu denken, Produktmarketing neu zu denken, habe versucht, immer Wert hinzuzufügen und habe eigentlich nie das gemacht, was alle machen, sondern habe immer versucht, irgendwie einfach Sachen anders zu machen, um halt einfach die Welt da draußen zu begeistern, die Leute zu begeistern, den Leuten Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Und ich wollte eigentlich 19 schon gehen und dann Eric Littke und Torben haben mir im Prinzip eine Wildcard auf den Tisch gelegt, haben gesagt, ey, was willst du machen? Habe ich gesagt, ich will diese Business Unit gründen namens Energy Marketing, Hype Marketing, was ich noch 2 Jahre gemacht habe, was immer noch mit die geilste Truppe ist, die es da drüben gibt. Und das macht mich stolz. Das kann mir auch keiner nehmen. Und ja, und
was ich krass finde, Olli, noch kurz zu Herzogenaurach zurück. In Herzogenaurach lebt man ja ein bisschen im goldenen Käfig, oder? Also du kriegst doch von der Firma alles, nur dass du da bleibst, wenn du da erstmal gut bist. Und jetzt bist du komplett alleine, du bist Unternehmer, du hast die ganzen Risiken das ist doch ein irrer Schritt für dich gewesen, oder? Aus diesem goldenen Käfig rauszugehen. Wie hast du das hingekriegt?
Ja, Felix, ich sag dir eins, es vergeht kein Tag seit 2 Jahren, wo ich nicht drüber nachdenke, ob es ein Fehler war. Weil ich habe meinen Traum gelebt, ne? Also ich bin gereist, hatte ein geiles Team, habe gutes Geld verdient. Die Leute haben mir eine Karre auf den Hof gestellt. Ich habe die Karre zu Schrott gefahren in Bad Brückenau. Die haben mir eine neue Karre gebracht. Ach, ey, you name it. Es war geil. Es war geil. Ich bin morgens um 6 ins Gym gegangen, 2 Stunden Sport gemacht. Bin an eine Salatbar gegangen, habe mir mein Frühstück gezogen, 5 unterschiedliche Meals zum Lunch, Selbstkostenpreis. Es war geil, ja. Am Anfang Fußball gespielt im Stadion, beim FCB gewesen, Leute kennengelernt, nett genetworked. Mhm. Es war, also für mich als Till-Sneaker-Mann ein Traum. Ja, und deswegen, glaube ich, war ich auch so lange da, weil ich mich auch so schlecht trennen konnte. Weil ich ja schon auch viel, wie gesagt, auch viel privat geopfert habe, muss man ganz ehrlich sagen, was auch echt nicht schön war. Und ich heute noch auch echt darunter leide, aber...
Was meinst du damit konkret, Till? Also privat geopfert, Beziehungen?
Ja, also ich habe ja, was ja viele wissen, 2 Kinder. Die Loki, ja, ist genau in dem Zeitpunkt geboren worden. Und ich war halt viel weg, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, und dann sind auch Sachen passiert, die ja einfach dann auch irgendwie dazu geführt haben, dass man sich auseinandergelebt hat und sich neu orientiert hat und einfach viel verloren hat auch, muss man sagen, ja, privat. Weil ich halt einfach auch, muss man ganz brutal so sagen, teilweise auch den Job über meine Familie gestellt habe, was ja teilweise ein Fehler war. Vielleicht in 10 Jahren, ich sage, vielleicht war es kein Fehler oder ein halber Fehler, ich weiß es nicht, ja. Mhm. Ich habe bis heute mentale Probleme damit, ja, muss man auch sagen, aber ich habe meinen Traum gelebt.
Und du lebst heute nicht mehr mit deinen Kindern zusammen, heißt das? Oder
doch, deswegen habe ich die Firma in Hamburg gegründet, weil ich jetzt wieder mit meinen Kindern zusammenlebe. Meine kleine Sunny, die ist auch hat ein Club-Trikot zum Geburt bekommen, also in Nürnberg geboren. Im Clubraum. Nee, aber alles cool. Also will ich auch gar nicht jetzt überindexen. Also ich weiß das alles wertzuschätzen. Mhm. Alle Menschen, die sehr eng an mir dran sind, die weiß ich sehr wertzuschätzen und ich weiß auch, was sie für Opfer gebracht haben. Und bin da überaus dankbar.
Ja. Mal Hand aufs Herz. Also ich bin ja auch Unternehmer. Das ist doch noch viel krasser, als wenn du einen High-Class-Job hast. Weil du bist ja jetzt das Gesicht, der Name, die Marke, das bist ja du. Das heißt, du bist ja noch mehr gefordert als vorher.
Ja, und ich sag dir auch eins, Felix, ich schlafe seit 2 Jahren nicht eine Nacht durch und habe mentale Schwierigkeiten auch damit, ne? Also es ist ja, du wachst ja einen Morgen auf und denkst du, du läutest bald die Glocke von der Stock Exchange. Ja, und dann wachst du aber nächsten Morgen wieder auf und denkst so, fuck, du bist sehr dicht an der Insolvenz, ja. So, und ich als Wassermann habe damit Probleme, ja. Das können andere Leute besser kompensieren, ich nicht. Aber das gehört zum Spiel, ja. Und ich habe mich dazu entschieden und glaube auch, dass das die richtige Entscheidung war. Dennoch war mein Leben vorher ein Stück weit einfacher.
Ja.
Man hatte weniger Sorgen, weniger mentale Probleme oder Challenges. Probleme habe ich ja nicht, aber also Challenges, die ich mit mir selbst ausmachen muss. Und glaube aber dennoch, dass das alles ein Marathon ist und kein Sprint. Und ich glaube halt ganz fest daran. Und es sagt mir, ich war im Dezember bei Adidas. Also ich lag 12 Mal mit Leuten weinend in den Armen, weil wir uns wiedergesehen haben. Und ich merke auch, ich habe heute auch ein Gespräch gehabt mit einem ehemaligen New Balance-Kollegen, der damals der MD war von UK. Jetzt mittlerweile woanders ist, aber man merkt halt natürlich auch, was das bedeutet. Ja, man hat einfach ein globales Netzwerk, man kann sich auf Leute verlassen, man kann immer wieder ja einfach auch Leute anrufen, wenn man was braucht und das baue ich mir gerade auf. Ja, und ich bin schon nicht mehr jung, aber ich bin auch nicht alt und sehe das ein bisschen als Marathon und was für mich halt einfach so mein ultimativer Traum ist, dass wenn Loki irgendwann mal im Auslandssemester mit 16, 17 in Paris sitzt, dass sie halt im Straßencafé 4, 5 Leute sieht mit einem Flowers-Schuh on feet, und was sie stolz macht. Und ich hoffe, dass Sunny genau den gleichen Moment hat in der Schule Und das ist das, wofür ich lebe. Das ist das, wofür ich alles gebe, was ich habe. Und ich habe aber ein sehr gutes Gefühl, dass das alles sich in die richtige Richtung entwickelt gerade.
Till, du hast das auch schon in vorherigen Interviews gesagt, und dass du nicht gut schläfst und dass das Business hart ist, dass du strugglest. Was fehlt dir denn? Was musst du tun aktuell, damit Loki irgendwann wirklich die vielen Sneaker, Flower-Sneaker sieht im Straßencafé in Paris?
Also erstmal möchte ich dazu sagen, dass ich nichts davon halte, dass Entrepreneure oder Businessleute einfach immer sagen, alles ist rosy. Mhm. Ja, und dann irgendwie 18-, 19-jährige Kids dann irgendwie sich selbstständig machen und dann in ihr Vermächtnis oder in ihre Verdammnis laufen.
Ja.
Das heißt, ich finde es auch wichtig, dass man über die sehr positiven Dinge spricht des Businesses, aber auch über die Sachen, die halt einfach challenging sind. Und das habe ich mir so ein bisschen auch zur Aufgabe gemacht, dass ich halt einfach sehr offen bin und sehr objektiv bin. Was ja gar nicht heißt, dass ich irgendwas bereue. Ja, es heißt ja nur, dass es halt einfach challenging ist. Ja, und ich kann dir eins sagen, es gibt in Ho Chi Minh City eine Nike Factory, oder eine Factory, die normalerweise Nike produziert. Die haben über Jahrzehnte 60 Millionen Paar Schuhe produziert, jedes Jahr. Mhm. Dieses Jahr 0 Paar. 0 von 60 Millionen kommend. 40.000 Leute über Nacht entlassen. Und das bedeutet, oder der Grund dafür ist, dass die Läger, die globalen Läger, einfach speziell von den Major Brands so bumsvoll sind, dass sie halt einfach zurückfahren.
Krass.
Das ist für mich ein Stück weit challenging, weil natürlich schon die Supplier und die Factories den Druck weiterleiten. Die wollen ja schon dann irgendwie trotzdem Geld machen. Mhm. Das heißt, es verändern sich halt so ein paar Parameter für mich auch, zum nicht negativen, aber zu Parametern, die more challenging sind. Aber ich in meiner Welt, mir geht's ja super gut. Ja? Also wir sind finanziell gesichert, wir verkaufen Schuhe, wir haben eine super loyale Fanbase, wir haben eine Retention Rate, die ist über 80%. Uns geht's prächtig. Ja? Nur dennoch ist es halt einfach eine ganz andere Belastung, wenn du halt einfach 17 Leute auf der Payroll hast, die alle Geld haben wollen am Ende des Monats, die dann noch in Urlaub fahren, die dann noch krank sind, dann noch Sabbatical machen wollen, dies, das, jenes, from elsewhere arbeiten, was auch immer, keine Ahnung. Das ist halt schon eine Situation, die ich so nicht kenne. Ja, und da muss ich auch reinwachsen, muss man auch ganz klar sagen, weil das fällt ja nicht vom Himmel und du kannst alles. Ja, und für mich läuft eigentlich alles nach Plan. Und ich glaube halt ganz, ganz fest, dass man da durch muss. Mhm. Also alle, glaube ich, erfolgreichen Businessleute haben ähnliche Stories zu erzählen. Vielleicht haben sie sie erzählt oder sie haben sie nie erzählt. Aber alle Leute lagen nachts wach, haben teilweise Hautausschlag, wie ich jetzt gerade, weil es halt einfach nicht easy ist. Du gehst nicht nach Hause, schließt ab und bestellst eine Sushi-Rolle, ja, und haust hier zwei Weißwein rein, so wie ich früher. Und ich habe immer viel gearbeitet. Du denkst halt immer über alles nach, und ich stehe morgens um 4 auf, arbeite mit Vietnam 2 Stunden, dann mache ich eine Stunde Sport, dann fahre ich ins Office, sitze dann bis 22, 42, mache Podcast, dann fahre ich nach Hause, morgen früh stehe ich wieder um 4 auf. Aber anyway, scheiß der Hund drauf. Ich mache das für mich, ich mache das für die Family und mache das auch, weil ich halt einfach auch an diese Vision glaube, dass wir diese Industrie clean machen können und umdrehen können und einfach ein inkrementeller Bestandteil sein können dieser Industrie. Ja, durch Kreativität, durch Inclusivity, durch Offenheit, durch Ownership. Ja, wir sind ja auch, by the way, ja, haben wir nie erzählt, ich habe schon erzählt, aber euch nicht. Wir sind die erste Sneaker-Brand, Physical Sneaker-Brand, die auf der Blockchain gebaut ist. Ja, das heißt, Ownership ist für uns ultra wichtig. Deswegen haben wir auch so eine hohe Retention Rate, weil wir so eine krasse Community haben. Wir geben mit jedem physischen Schuh, den wir verkaufen, einen digitalen Zwilling raus in Form eines NFTs, was dazu führt, dass wir natürlich der Community Special Access geben, Fastlane, Surprises, Limited Releases, Exclusivity, blablabla. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir unseren Footprint hinterlassen können, ja, no pun intended. Aber glaube da ganz fest dran, und sonst würde ich es nicht machen.
Ich glaube auf jeden Fall, dass du eigentlich Till Schumann heißen solltest. Das habe ich in dem Podcast auf jeden Fall gelernt. Till, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir können uns alle davon selber ein Bild machen, indem wir bei dir Member werden und diese coolen digitalen Schuhe sammeln. Du hast auch ein System, wo man die dann, du hast ja das sehr super erklärt auch vorhin, wo man dann selber auch in den Handel einsteigen kann und sich seine eigene seinen eigenen Laden quasi zusammenzimmern kann, online mit oder im Digitalen mit euren Schuhen. Da steckt so viel drin und so viele coole Ideen drin. Und ich bin dir so dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, heute am späten Abend jetzt mit wenigen Stunden Schlaf dann morgen weiterzumachen. Wo siehst du denn deine oder eure Zukunft als Family? Du hast vorhin von Paris gesprochen, du bist gerade in Hamburg. Du hast aber auch gesagt, Amerika ist der Ort, wo ich mich am besten fühle. Siehst du die Familie Jagler-Schumann in ein paar Jahren in New York oder in doch eher in Hamburg? Also wo ist so deine,
ja, ich
wo
sehe,
ist deine eigene Zukunftsvision?
Also, langfristig sehe ich meine Zukunft auf dem Bauernhof in der Lüneburger Heide.
Da, wo du herkommst.
Wo wir als riesengroße Patchwork-Familie zusammenwohnen und geile Sachen machen. Und das ist mein Traum. Und bis dahin werde ich viel reisen, um viele Leute zu begeistern, von Flowers, von unserer Vision, von unserem Produkt. Ich kann auch gerne auch euch mal ein Produkt zuschicken, dass ihr einfach mal, weil das sage ich auch immer, wenn ich mich mit externen Leuten unterhalte, am Ende des Tages kann ich euch alles erzählen hier. Die beste Businesskarte, die ich habe, meine beste Visitenkarte ist mein Produkt. Ich schicke euch ein Produkt zu, ihr zieht es an und dann werdet ihr fühlen, was ich fühle. Und ihr werdet auch verstehen, dass das bedeutet, dass wir halt einfach sehr viel verändern können da draußen.
Sag mal, wenn jetzt Felix in New York einen Flowerschuh bekommt, der wievielte ist er denn, der in New York einen Flowerschuh trägt? Wäre der erste? Oder?
New York wüsste ich es jetzt? Nee. New York kann ich es jetzt nicht genau sagen, aber wir haben schon mehrere tausend Paar im zweistelligen Bereich, guten zweistelligen Bereich nach Amerika verkauft.
Okay. Ich schaue mich mal um. Und Lüneburger Heide, nur um das klar zu machen, das ist auch, wo du herkommst, ne?
Also genau, da bin ich geboren, ja.
Zurück an die Wurzeln.
Ja, schön da, ne? Speziell im August, da blüht die Heide. man kann Cola und Korn trinken, ohne schief angeguckt zu werden.
Flowers für dich, Till. Vielen Dank, dass du heute zu Gast warst bei uns. Wir geben immer am Schluss noch einmal das Mikro ab, weil es kann manchmal sein, dass unsere Gäste einfach irgendwas loswerden wollen, was ihnen auf der Zunge liegt, was wir überhaupt nicht gesprochen haben. Manchmal gibt es ein exklusives Announcement. Ihr habt da ja am Anfang sowas angedeutet. Manchmal gibt es einen Gruß an die Oma in der Heide. Was möchtest du uns noch sagen zum Schluss, Till?
Ja, das ist super, weil liebe ich den Teil am meisten. Also was ich eigentlich immer sage, ich sage es immer unterschiedlich oder immer anders, aber auf einer Metaebene, was mir halt einfach wichtig ist, dass alle Leute da draußen versuchen, einfach so empathisch wie möglich zu sein zu ihren Mitmenschen, immer versuchen auch die zu verstehen, in welcher Situation sich die Mitmenschen befinden, im Prinzip einen positiven Intent immer vorauszusetzen, ja, weil es gibt wenig schlimme Menschen da draußen, überwiegend glücklicherweise gute Menschen. Und ja, versucht einfach euer Umfeld sehr positiv zu beeinflussen. Mit eurer Freundlichkeit, mit eurer Empathie, mit eurer Zuverlässigkeit, mit eurer Disziplin. Versucht sie zu begeistern, versucht, ja, wie gesagt, einfach guter Partner zu sein, guter Freund zu sein, immer da zu sein. Und dennoch, logischerweise, versucht auch selber happy zu sein, weil das ist, glaube ich, am allerwichtigsten, dass nur wenn ihr selber happy seid, dass das dann natürlich auch irgendwie transferiert werden kann auf andere. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Versucht irgendwie ein Stück weit den Frieden zu treiben da draußen. Es gibt so viel Scheiß da draußen. Versucht zu supporten. Wenn ihr Kohle habt, gebt sie ab. Teilt alles, was ihr habt. Zumindest mal das, was über ist. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen.
Wow. Wort zum Donnerstag von Till Jagler, unserem Gast heute. Aber Till, nachdem wir jetzt deine Geschichte gehört haben, kriegt das alles viel mehr Gewicht. Und wir sind total dankbar. Olli, ich bin dir sehr dankbar, dass du Till so wunderbar together gebracht hast. Olli, was möchtest du noch loswerden, bevor wir Schluss machen heute?
Ich habe dennoch eine Frage zum Schluss. Allerdings geht die nicht an dich, Till, sondern an den Felix. Felix, du warst, so offen darf man sein und wir sind hier sehr offen und sehr transparent. Felix war sehr, sehr skeptisch am Anfang vor dem Podcast. Ich musste ihm erstmal erklären, wir kennen uns ja, Till, aus, ich sag mal beruflich, ne, weil wir auch schon die eine oder andere Kollaboration geplant haben. Und ich musste dem Felix so ein bisschen in die Sneakerwelt einführen und sagen so, ey, das ist interessant, das ist cool. Felix, positiv überrascht, wie sag, Wie fühlst du dich jetzt nach dem Podcast, nach diesem kleinen Einblick in die Sneaker-Welt und nach auch der, was siehst du?
Es lohnt sich immer mit, wenn Olli und ich sich streiten, ob wir jemanden einladen, den der andere nicht kennt. Ich habe mich wahnsinnig gefreut und habe super viel gelernt. Ich muss jetzt sofort rausrennen aus der Wohnung, muss mir diesen Schuh in die Hand nehmen, den ich seit Jahren da rumstehen habe, für den mir alle Komplimente geben, und muss zurück hier an den Computer rennen, den eingeben und gucken, was dann passiert. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Modell ist.
Ja, oder schicke mir.
Das ist jetzt, das ist, was ich als nächstes mache. Und ich glaube, dass es vielen so geht, die halt ja diese Welten nicht kennen, die wir da betreten, dass es immer ein Ausflug ist, Till, den wir machen zu jemandem und in jemandes Leben, wo wir wahnsinnig viel lernen können. Und dich als Unternehmer jetzt zu erleben, nachdem du so lange Angestellter warst, dich als globalen Bürger kennenzulernen, als jemanden, der sich mit den krassesten Berühmtheiten auf dem Planeten rumgeschlagen hat, wollte ich eigentlich nur zum Schluss sagen, kriegst du manchmal noch einen Anruf so? Also hast du noch so, kriegst du manchmal so ein Plus Eins auf dem Display und dann so wie, yo, it's Pharrell, Till. Kriegst du manchmal noch Anrufe aus Amerika?
Ja, ich kriege ja viele Anrufe. Pharrell hat mich jetzt seit einiger Zeit nicht angerufen. Aber nee, also ich bin auch froh, wenn das Telefon mal nicht klingelt, sagen wir es mal so. Okay. Aber ganz kurz, Felix, ich gehe eine Wette mit dir ein. Ich schicke dir einen Schuh von uns und ich verspreche dir, dass du öfter auf diesen Schuh angesprochen wirst, als auf diesen räudigen Nike, den du da trägst.
Die Wette gehe ich ein, alles klar.
Schuhgröße?
Damit können wir zumachen.
Wie ist deine Schuhgröße, Felix?
Ja, 44, 45 würde ich sagen. Ja, okay. Um sicher zu gehen.
Okay. Ja,
freue mich drauf. Mach's super. Gut, Till. Danke dir.
Danke für eure Zeit, ne? Passt auf euch auf.
Danke.
Du auch, ganz besonders. Ciao.